Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle. Heute zu einer Zuschauerfrage, die uns erreicht hat. Deswegen sitze ich auch nicht bei mir im Arbeitszimmer, sondern in meinem Elektroauto, weil sich die Frage nämlich auf Elektroautos bezieht, und zwar im Speziellen. Und ich lese die Frage mal vor, die der Zuschauer geschickt hat. Mein Vater hat eine Kfz-Werkstatt. Viele Kunden sind gegen E-Autos und sagen, über 50% der Rohstoffe für die Batterien, vor allen Dingen Kobalt, stammen aus Kinderarbeit in Zentralafrika. Stimmt das oder ist das eher Desinformation? Der Frage will ich jetzt in dieser Podcast-Folge einmal nachgehen. Ja, also ich sitze hier in einem ID4, also einem Elektroauto, unter mir die Batterie. Und in der Batterie ist Lithium drin, aber auch Kobalt. Und es gab in der Vergangenheit immer mal wieder, auch in der Presse und den Medien, den Hinweis, ja, da ist doch, das Kobalt wird doch gewonnen, vor allen Dingen in der Demokratischen Republik Kongo und in den Kobaltminen, da arbeiten Kinder, und das führt dann dazu, dass natürlich eigentlich Kinderarbeit in meinem Elektroauto steckt oder in jedem Elektroauto, egal ob es jetzt von Volkswagen, Tesla oder anderen Anbietern ist. Stimmt das so? So einfach ist es natürlich nicht. Wollen wir jetzt mal nach und nach durchgehen. Also fangen wir mal an mit Kobalt. Also Kobalt ist ein Übergangsmetall, wie es heißt, in der Chemie. Das ist halt eine wichtige Eigenschaft, warum wir Kobalt einsetzen. Das ist also ein ziemlich glänzendes, ein hartes Metall, eigentlich auch spröde. Und es ist ferromagnetisch, also ähnlich wie Eisen. Das kennt man ja, so ein Stabmagnet. Das heißt also, dieses Material kann, oder wenn es magnetisiert ist, hat es halt einen Pluspol, einen Minuspol. Das ist natürlich ganz wichtig für die elektrischen und elektromagnetischen Eigenschaften. Deswegen setzen wir Kobalt tatsächlich ein. In den Lithium-Ionen-Batterien, wie die verwendet werden in Elektroautos, aber natürlich auch in Smartphones, in Laptops, also alles, was heutzutage einen klassischen Akku hat, ist Lithium-Ionen-basiert. Und dort verwenden wir an der Kathode Kobalt. Also das Material ist schon wichtig, ist damit auch wichtig für die Energiewende, vor allen Dingen natürlich für die Verkehrswende, wenn wir also auf Elektroautos setzen. Was macht das Kobalt? Es stabilisiert die Struktur, die Energiedichte wird erhöht und auch die Lebensdauer der Batterie können wir dadurch erhöhen, indem wir Kobalt einsetzen. Wo haben wir es noch drin? Also Kobalt ist schon ein wichtiges Material oder ein wichtiges Element. Wir haben es in Speziallegierungen, in Turbinen, in Triebwerken für Flugzeuge setzen wir es ein. Klar, weil dadurch, dass es ferromagnetisch ist, also magnetische Eigenschaften hat, setzen wir es natürlich auch in Magneten ein, unterschiedlichster Ausführung. Man setzt Kobalt ein zur Pigmentierung. Man kennt vielleicht das sogenannte Kobaltblau. Das setzen wir ein bei Glas oder bei Keramiken. Und tatsächlich brauchen auch wir als Lebewesen, als Menschen Kobalt, denn Kobalt ist Bestandteil des Vitamins B12. Also das heißt also, dieses Metall, gibt verschiedene Stoffe oder Spurenelemente, die wir zu uns nehmen müssen, denn tatsächlich braucht auch der Körper Vitamin B12, und das Element Kobalt ist eingebunden in dieses ja doch schon sehr komplexe Molekül Vitamin B12. Also von daher viele Anwendungsfelder. Uns interessiert natürlich jetzt an dieser Stelle der Einsatz in der Batterie. Wie gesagt, moderne Autos nutzen das Kobalt in Lithium-Ionen-Batterien. Da hat sich die Technologie weiterentwickelt in den letzten Jahrenden. Also wir haben in älteren Batterien noch einen sehr hohen Kobaltanteil. Mittlerweile in den typischen Batterien, also jetzt hier in diesem Auto, in dem Elektroauto, das ich habe, habe ich eine 77 Kilowattstunden Batterie, also schon mittlere Größe. Also kleinere Autos haben kleinere Batterien, die also eine wesentlich kleinere Ladekapazität haben. Es gibt auch größere Batterien, vor allem in großen Autos in der Luxusklasse, aber Wir haben jetzt hier in der, ich weiß nicht, ist der ID4 eine Mittelklasse? Irgendwas dazwischen, obere Mittelklasse, untere Oberklasse, wie man es auch mal klassifizieren möchte. Da haben wir ja 5 Kilo, ungefähr 5 Kilo Kobalt, Kilogramm Kobalt drin. An sich, also ne, die Batterie unter mir, und das macht die Elektroautos halt so schwer, die wiegt eine halbe Tonne. 500 Kilogramm ist so ungefähr das Gewicht. Da ist vor allem viel Graphit drin, wir haben Nickel drin, also die klassischen Elemente, die wir brauchen für eine Batterie. Lithium sind 8 Kilogramm, wenn wir von dieser Lithium-Ionen-Batterie sprechen. Also das Lithium ist nicht der Haupttreiber für das Gewicht. Das Aluminiumgehäuse, auch das wiegt so 50, 75 Kilogramm in der Größenordnung. Und dann Mangan haben wir noch mit drin, 6 Kilogramm, und Kupfer, klar, brauchen wir natürlich auch. Das macht auch nochmal so knapp 30 Kilogramm aus. Naja, und dann haben wir halt an der Kathode das Kobalt, 5, 6, 7 Kilogramm. Das ist so die Größenordnung. Das heißt also hier in meinem Auto unter mir halt die halbe Tonne Batterie. Und das muss ja auch das Ziel sein im Zuge der Verkehrswende, dass wir die Batterien effizienter machen. Das beobachten wir auch. Also vor allem werden sie immer günstiger, ne? Die Preise fallen ja nach und nach. Und dennoch werden ja die Elektroautos nicht günstiger, ne? Das ist so eine Beobachtung. Die Frage, warum ist das so? Also, ne, Preis geht runter bei den Batterien, und zwar immer noch sehr schnell fallend. Warum bleiben die Elektroautos so teuer? Denn das Chassis, da passiert ja nichts. Also, wenn der Preis für die Karosserie gleich bleibt, für die Technik gleich bleibt und die Batteriepreise sinken, dann müsste auch der Gesamtpreis sinken. Ja, das Problem ist, dass wir aber immer größere Batterien einbauen, dass die Technik komplizierter wird, sodass wir also den Preisverfall bei den Batterien ausgleichen durch größere Batterien, durch immer größer werdende Autos. Und was halt fehlt, ist mal so ein Segment der Kleinwagen, die dann natürlich auch mit einer kleineren Batterie hantieren, weil diese Kapazität, die ja dann dazu führt, dass wir große Reichweiten haben, die brauchen ja die allermeisten in der Tagesnutzung ihres Autos nicht. 95% der Leute fahren unter 50 Kilometer am Tag. Das heißt, da brauche ich auch keine 77 Kilowattstunden Batterie. Also das ist so eine Beobachtung, die man hat, was natürlich dazu führt, dass wir entsprechend viel Kobalt brauchen. Moderne Batterien in der nächsten Generation, die werden tatsächlich auch perspektivisch ganz ohne Kobalt auskommen. Das ist so die Zukunft. Und Stand heute ist es aber so, alle Autobatterien haben einen Anteil, und das sind dann so, ich sag mal, Pi mal Daumen, 1% der Autobatterie, das ist Kobalt. Jetzt sehen wir also, brauchen wir. Okay, dann, wo kommt es her? Und tatsächlich ist der Kongo, die Demokratische Republik Kongo, der weltweit zentrale Lieferant. Dort wird das Kobalt gefördert. Das sind weltweit 75%. Das ist eine ganze Menge. Das ist, wie sagen, Monopol. Es gibt in Russland, gibt Australien noch Kobaltminen. Aber tatsächlich ist es im Kongo auch wirtschaftlich am günstigsten. Da sind halt die attraktivsten Fördermöglichkeiten. Die Kobaltminen, die dort betrieben werden, das sind zum großen Teil oder zum überwiegenden Teil staatlich. Ne? Also die Demokratische Republik Kongo, man merkt schon an dem Namen, der suggeriert nicht, dass es eine lupenreine Demokratie ist. Ne? Sag mal, die Deutsche Demokratische Republik hatte die Demokratie auch nur im Namen stehen, und jetzt ist der Kongo, ich glaube, beim Demokratieindex sind die sehr weit unten, was die Weltliste angeht. Also das ist, auch wenn sie sich so bezeichnen, ein eher autokratischer Staat. Aber der betreibt selber, oder große Industriekonzerne, große Förderkonzerne betreiben diese Minen industriell. Die müssen sich an Menschenrechte, Arbeitsschutzmaßnahmen etc. halten, weil die Abnehmer des Kobalts, was dann in diesen Minen gefördert wird, natürlich entsprechenden, das muss ja sozial angemessen sein. Das heißt, da darf keine Kinderarbeit sein. Das wird kontrolliert, weil dann die Lieferanten dies dann auch nachweisen müssen, wenn sie dann also für die Automobilzulieferer tätig sind. Die müssen dann am Ende für die Automobilhersteller nachweisen, dass da alles nach Recht und Gesetz ist, was dazu führt, dass also Kinderarbeit in solchen Minen verboten ist. Das wird auch geprüft und das wird auch in den allermeisten Fällen eingehalten. Also diese Minen haben oder achten den Arbeitnehmerschutz. Das muss man bedenken, der Kongo ist jetzt auch kein reiches Land, sodass die Familien dort dann als ganze Familien in solchen Minen tätig sind, also Frau, Kinder, der Mann, sodass es dann natürlich auch drumherum noch Arbeiten gibt, die dann nicht direkt in der Mine sind. Aber die Förderung des Kobalts in diesen, ich sag mal, professionell betriebenen Minen ist ohne Kinderarbeit. Aber, und jetzt kommt das Aber, und das ist der Kritikpunkt, der aus der Zuschauerfrage auch passt. Es gibt 20-30%, so ganz klar oder ganz genau kann man es jetzt nicht angeben, gibt es sogenannten Kleinbergbau. Das heißt also, um diese Großminen herum, an diesen Förderstätten, gibt es privat betriebene Kleinminen. Artisanal Mining nennt sich das. Und das ist nicht protokolliert dokumentiert. Das sind Menschen, die sich halt um diese Großminen, um diese Komplexe herum ansiedeln, um dort auch selber Kobalt zu fördern. Und dort werden Kinder eingesetzt. Also das kennt man, das kann man auch beobachten, wenn man dann im Kongo ist. Und also schätzungsweise, es gibt keine offiziellen Zahlen, aber das sind so 40.000 Kinder, die dort in diesen kleinen Minen, in diesen privaten Minen eingesetzt werden und dann auch als Minenarbeiter, also die dann wirklich das Kobalt fördern. Die machen dann auch andere Tätigkeiten, aber das sieht man beobachtet im Kongo und so ehrlich muss man sein an der Stelle, Kobalt aus dem Kongo hat auch, oder dort ist Kinderarbeit, machen wir uns nichts vor. Dennoch muss man ganz klar sagen, die großen Hersteller, also Volkswagen, BMW, Tesla etc., achten auf internationale Arbeitsschutzstandards, sodass die ihr Kobalt nicht aus solchen kleinen Minen betreiben, sondern das sind dann über staatliche Organisationen oder große Minenunternehmen, Förderunternehmen dort ihr Kobalt beziehen, die dann halt keine Kinderarbeit haben. Also die Aussage, dass 50% oder dass die Batterierohstoffe 50% davon von Kindern gefördert werden, wie man das so ein bisschen, vielleicht so Anfang der industriellen Revolution, als Kinder im Bergbau eingesetzt wurden, das war ja in Großbritannien, aber auch in Deutschland so, bis man dann das nach und nach verboten hat. Das ist heute auch noch so im Kongo, aber ein sehr, sehr kleiner Teil. Was gibt es noch an Gegenmaßnahmen? Wie gesagt, ich habe es gerade schon gesagt, die zertifizierten Lieferketten, da achten die Automobilhersteller drauf, dass das so ist. In Deutschland und Europa haben wir dieses Lieferkettengesetz, was ja auch viel Kritik hervorruft. Dort ist auch vorgeschrieben, dass man halt die Herstellungskette nachweisen muss, dass da auch dann entsprechende Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsmaßnahmen eingehalten werden. Das passiert auch. Ziel muss es natürlich sein, wenn man weiß, dass es solche prekären Beschäftigungsverhältnisse, insbesondere für Kinder, gibt, dass man es dann schafft, auf solche Rohstoffe zu verzichten. Man ist halt dabei, in der Forschung, in der Entwicklung auf Kobalt zu verzichten. Das heißt, dass man kobaltfreie Batterien hat. Und was wir auch etablieren müssen in Zukunft, ist, dass wir den Recyclingprozess optimieren. Denn warum sollten wir die Batterien am Ende ihrer Lebenszeit wegschmeißen? Wir können ja die Stoffe, also Lithium, das ist die Diskussion, kennt man, aber auch das Kobalt und die anderen Stoffe wieder herausholen. Das ist technisch möglich, dass wir also über 90% der Batteriebestandteile wieder zurückgewinnen und neu nutzen können. Was natürlich dazu führt, dass der Kobaltbedarf sinkt. Wir also diese Förderbedingungen uns einfach in dem Fall dann einfach, dass sie dann irrelevanter werden, weil wir das Kobalt einfach wieder neu nutzen können. Da sind wir heute nicht. Also machen wir uns da muss man auch so ehrlich sein, Also Recycling von Batterien ist technisch möglich. Und da gibt es auch viel Forschung zu. Aber es ist im Moment im Vergleich zum Wegschmeißen, Neukaufen, im Moment noch nicht wirtschaftlich. Das wird sich entwickeln. Also da mache ich mir keine Sorgen. Ja, aber es ist so, also ne, wenn wir da mal ein kurzes Zwischenfazit ziehen, müssen ehrlich sein, jawohl, im Kongo gibt es auch, wie in vielen anderen Ländern, die eher in Richtung der Armutsgrenze sind, also wirklich in armen Ländern in Zentralafrika, das haben wir auch in anderen Ländern, in Richtung Asien natürlich, dort gibt es Kinderarbeit und nicht, natürlich nicht nur im Elektroauto, auch in jedem Smartphone, Laptop, überall da, wo eine Batterie drin steckt, eine Lithium-Ionen-Batterie steckt oder kann Kinderarbeit drinstecken. Wie gesagt, bei den großen Herstellern ist es unwahrscheinlich, dass dort Kinderarbeit ist. Aber ja, es kann sein. Es sind aber, und das ist wichtig zu der Aussage, aus der Frage des Zuschauers, nein, die Kinderarbeit macht nicht 50% der Batterie aus oder des Kobalts in der Batterie. Das ist nicht so. Wenn wir dann nochmal überlegen, ein weiterer Aspekt, der natürlich in dem Zuge dann auch immer schnell genannt wird von den Kritikern bei den Elektroautos, die sagen, ja, boah, ihr seid ja eigentlich dreckig der Herstellungsprozess, denn die Förderbedingungen sind jetzt ja auch nicht nur umweltschonend im Kongo. Also das ist schon ziemlich, also da wird schon auch Schindluder getrieben. Also wenn man mal so die Ökobilanz, vor allem dann die CO2-Bilanz anguckt, den Vergleich kennt man ja, was ist besser, das Elektroauto oder der Verbrenner, da gibt es ja immer sehr wilde Studien von Leuten, die es eigentlich besser wissen müssten, die dann sagen, ja, die Klimabilanz von einem Verbrennungsmotor in einem Auto ist ja viel besser als das Elektroauto. Ja, kann man so rechnen, wenn man komplette Extreme nimmt. Ich habe auch schon mal eine Studie gesehen, die hat ausgerechnet, dass ein SUV klimaneutraler ist als das Fahrradfahren. Wie geht das denn? Ja, diese Person hatte dann gerechnet, der SUV, der dann super effizient ist, ist natürlich ein schweres Auto, von daher, also ein Treibstoffbedarf ist eigentlich schon höher als bei einem Kleinwagen. Aber er hat gesagt, ja gut, der Fahrradfahrer, der muss sich ernähren und der isst nur Rindfleisch. Und Rindfleisch ist ja, was die Klima- oder Ökobilanz angeht, die absolute Katastrophe. Und wenn sich der Radfahrer, der jeden Tag, ich weiß nicht, 100 Kilometer Fahrrad fährt, also auch da schon wieder ein Extrem, dann ernährt er sich nur von Rindfleisch, um seinen Energiehaushalt oder die Nahrungsaufnahme zu nutzen oder die Nahrung so aufzunehmen, dass er halt dann 100 Kilometer Fahrrad fahren kann am Tag, dann ist die Klimabilanz dieses Fahrradfahrers schlechter. Und das war so die Pauschalaussage. Also man merkt schon, da kann man auch viel Quatsch rechnen, wenn man das will. Wenn man es versucht, mal ein bisschen ehrlich zu machen. Also natürlich ist das Quatsch. Und auch das Elektroauto gewinnt, in Anführungszeichen gewinnt, den Kampf gegen den Verbrenner, was die Klimabilanz angeht. Vor allen Dingen halt auch auf lange Sicht. Der Herstellungsprozess des Autos, und da muss man auch immer aufpassen bei diesen Ökobilanzen, da werden gerne Dinge unterschiedlich bewertet und verglichen. Also beim Elektroauto nimmt man die Batterie mit rein, dann müsste man streng genommen natürlich auch sagen, ja, wo kommt der Strom her? Der wird gerne auch dann beim Elektroauto mit berücksichtigt. Ne? In Deutschland haben wir Kohlestrom im Netz. Wir sind immer noch relativ klimaschädlich, was die Stromversorgung angeht, die ja dann hinten über das Kabel ins Auto fließt. Und damit haben wir ja dann auch eine schlechte Ökobilanz. Das verbessert sich, dann kann man sagen, ja gut, und auch die Herstellung der Batterie ist natürlich sehr CO2-schädlich oder emittiert relativ viel Kohlendioxid. Die Dinger werden in China produziert und gefertigt oder vorproduziert. Das führt dazu, China hat auch viel Kohlestrom, China hat weltweit die höchsten Emissionen. Wenn wir das mit reinrechnen, dann haben wir doch einen hohen oder großen CO2-Rucksack. Ja, das stimmt. Was aber dann mal vergessen wird in dieser ganzen Betrachtung ist, dass das Verbrennerauto Öl braucht oder Treibstoff. Ne? Und das vergisst man. Also beim ID4 kann man, da kommt so ein bisschen auf die Rechnung an, aber wir sind so ungefähr bei 16 Tonnen CO2, was dann emittiert wird, rein aus der Produktion, jetzt hier vor so einem ID4 oder so einem oberen Mittelklasse Elektroauto. Hinter mir in der Garage steht noch ein Golf Diesel. Der ist so bei 8 bis 9 Tonnen CO2. Also damit startet das Auto wenn man dann losfährt. Naja, und wenn man dann mal so einen Lebenszyklus sich anguckt, also wie viel CO2 wird emittiert im Laufe der Zeit. Jetzt kann man gucken, wie lang, was ist jetzt so die Laufzeit von einem Auto. Aber das stellt sich fest, also so ein Dieselauto hat halt bis zu der doppelten CO2-Emission im Vergleich zu einem E-Auto. Ja, da kommt es darauf an, na, wie machen wir das jetzt? Ne? Wie rechnen wir jetzt den Strom da rein? Der Strommix verändert sich in Deutschland, er verbessert sich. Wir sind ja schon bei 60% EE-Strom, der dann klimaneutral ist. Im europäischen Mix sieht es auch ganz gut aus. Also die Herstellungsbedingungen werden besser. Das heißt, also der CO2-Rucksack des Elektroautos sinkt oder wird besser. Beim Verbrenner ist natürlich das Problem, das sagt ja schon der Name des Verbrennungsmotors, das Öl, was wir verbrennen, ist ja dann weg. Das heißt, wir tanken, verbrennen es, um von A nach B zu kommen. Naja, und dann ist das Öl verbraucht und wir müssen wieder tanken. Beim Elektroauto haben wir diesen Rohstoffverbrauch so ja nicht. Der Strom kommt dann idealerweise aus der Photovoltaikanlage und der Windenergieanlage. Also da brauchen wir keine Ressourcen zur Stromerzeugung. Ja, und wir müssen bedenken, auch die Kohle für den Kohlestrom, der dann in mein Elektroauto geht, auch der wird gefördert, gerne in Australien oder in den USA oder Kolumbien, wenn wir deutsche Kohlekraftwerke nehmen. Der fließt dann auch hinten rein. Das heißt, die Kohle wird in deutschen Kohlekraftwerken verbrannt, ist damit weg, produziert CO2. Also wir merken schon, wir haben sehr viel CO2-Emissionen und das muss ja das Ziel sein beim Klimaschutz, dass wir klimaneutralen Verkehr haben. Heißt also, Elektroautos sparen heute schon rund 40% Emissionen ein. Und da ist der ganze Lebenszyklus mit drin. Dazu gehört auch die Förderung dann von Kobalt, von Lithium und so weiter in der Batterie. Gleichzeitig müssen wir berücksichtigen, auch die Förderung des Erdöls ist ja alles andere als umweltfreundlich. Also wenn man sich da mal große Erdölfelder in den USA zum Beispiel anguckt, egal ob das jetzt onshore oder offshore sind, also drumherum ist nicht mehr viel mit lebenswerter Umwelt. Das darf man halt auch alles nicht vergessen. Die Zukunft wird so sein, dass wir im Vergleich Elektroauto zu Verbrenner 50-60% im Jahr 2030 erreichen. Also 50-60% weniger Treibhausgasemissionen über den Lebenszyklus im Vergleich zu einem Verbrennungsmotor. Das ist der Weg. Weiterer Vorteil ist, ne, die Kiste hier, die hat keine Abgase, keine Stickoxidemissionen, Feinstaub nicht, er ist leiser. Also wir haben noch ganz andere Vorteile in den Städten. Das ist also die Diskussion, die immer geführt wird. Ja, wie ist denn der Umweltschutz auch in Städten? Wir kennen diese Feinstaubdiskussion. Das Auto hier hat auch noch eine Feinstaubplakette. Das ist natürlich eine grüne Plakette. Ich habe auch noch eine für Frankreich. Die Franzosen haben ja auch solche Feinstaubplaketten in Städten. Ein etwas anderes System. Auch da ist das Auto natürlich grün. Wobei, ich glaube, mittlerweile gibt es bei Neuwagen gar keine gelben oder roten Plaketten mehr. Also ist die Frage, braucht man die noch? Aber wollen wir jetzt hier nicht diskutieren. Will aber heißen, also das Elektroauto ist nicht, was die gesamte Klimabilanz angeht, schon besser. Also wenn wir das jetzt mal so zusammenfassen, weil die Ausgangsfrage ging ja um das Kobalt, was wir dann hier haben. Ja, also wir müssen ehrlich zugeben, in allen Lithium-Ionen-Batterien haben wir oder kann Kinderarbeit ein Bestandteil der gesamten Prozesskette sein, von Förderung bis dann zur Produktion und zur Herstellung der Batterie, wobei da dann keine Kinder mehr eingesetzt werden, sondern wirklich nur ganz am Anfang, dass wir nämlich diese prekären Förderbedingungen haben können. Das bezieht sich aber nur auf die kleinen Bergwerke, die privat betrieben werden, die auch nicht offiziell sind, die sich halt um diese oder sogar innerhalb dieser Großbergwerke dann ansiedeln. Ansonsten haben wir durch das Lieferkettenschutzgesetz den Fall, und da das haben wir in anderen Ländern auch, also alle großen Industrienationen halten sich an solche Vorgaben, dass die Minen von Großunternehmen betrieben werden, die sich halt an Arbeitsschutz und soziale Vorgaben halten, was den Arbeitnehmerschutz angeht. Da werden keine Kinder eingesetzt. Also von daher, die Aussage ist sicherlich sehr polemisch und will sicherlich auch provozieren. Wenn man mal so ein bisschen recherchiert, das Thema dieser Kobaltbestandteile in Batterien und der Kinderarbeit ploppt immer mal wieder auf in den Medien. Also wenn man da mal so eine Nachrichten- oder News-Recherche macht, stellt man fest, ja, das so alle paar Monate ploppt das wieder auf. Da hat dann ein Journalist, eine Journalistin das Thema nochmal aufgegriffen, ist aber verschwindet auch relativ schnell wieder aus dem Radar, weil die Erkenntnis die gleiche bleibt. Also es gibt jetzt nicht die Big News, weder positiv, es gibt gar keine Kinderarbeit mehr in solchen Minen, das gibt es ja in anderen Ländern dann auch, sondern die Kinderarbeit ist da, sie wird sicherlich weniger, weil einfach diese Zahl dieser Kleinstminen und dieser privat betriebenen kleinen Minen dann doch eher zurückgeht. Wenn wir in Ländern wie dem Kongo natürlich die sozialen Standards erhöhen, also die Lebensqualität erhöhen, Kindern auch Zugang zu einer Schulbildung geben, dann verschwindet, das ist ja auch eine Sache, das haben wir dann auch in der industriellen Revolution in Deutschland, in Europa gesehen, wie man weggekommen ist von der Kinderarbeit. Und Kinderarbeit meint dann tatsächlich ab 6, 7 Jahren, dass die Kinder da mitgearbeitet haben. In landwirtschaftlichen Betrieben war das ja früher auch ganz normal. Aber dann mit Einzug der Schulpflicht hat sich das dann alles erledigt, dass die Kinder dann, ich sag mal, im Teenageralter dann angefangen zu arbeiten. Also immer noch anders, als es heute ist in der Ausbildungsstrang, wie wir es in Deutschland kennen. Aber das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Weg und auch ein Weg, den man als Europäische Union, als Industrienation gehen sollte, solche Länder wie den Kongo und andere Länder in Zentralafrika zu unterstützen in ihrer wirtschaftlichen Entwicklung, weil man einfach beobachtet, ne, höhere Bildung führt einfach dazu, und das dazu gehört natürlich, fängt an bei den Kindern, aber auch bei den Eltern, dass es dort Alternativen gibt, damit die Kinder halt nicht gezwungen sind, in Minen zu arbeiten. Das sagt sie jetzt so leicht, nach dem Motto, ja gut, dann machen wir halt eine passende Entwicklungshilfe oder solche Dinge. Da ist sicherlich noch einiges zu tun. Und das wird auch noch dauern. Der Erfolg, den wir sicherlich als Vereinte Nationen schon sehen müssen oder sehen können, ist, dass das Thema der Hungersnöte deutlich zurückgegangen ist. Auch die gibt es immer noch. Keine Frage, vor allem halt in Krisen- oder Kriegsregionen. Man denkt jetzt zum Beispiel an den Sudan, das ist sicherlich ein Beispiel, wo dann durch solche Konflikte Hilfsorganisationen nicht hinkommen, dass es dann dort zu Hungersnöten kommen kann. Aber an sich, dieses große Thema der Hungersnöte ist doch deutlich kleiner geworden. Da haben wir als Staatengemeinschaft einiges erreicht. Ähnliches wird auch im Bereich der Förderung von Rohstoffen sein, dass wir dort durch entsprechende Maßnahmen und es erreichen. Und das sehen wir dann auch, dass selbst Länder wie China auf solche Dinge achten, auch wenn die ein anderes Gesellschaftskonzept fahren als wir hier in den westlichen Staaten. Aber auch die achten auch entsprechende Vorgaben. Also das ist, summa summarum, kann man das reduzieren. Und dann der zweite Punkt, wie gesagt, dass wir es schaffen, in der technischen Entwicklung der Batterien solche Elemente, bei denen wir wissen, die werden immer noch unter prekären Verhältnissen gefördert, oder es kann sein, dass, doppelter Konjunktiv, dass wir versuchen, auf solche Elemente zu verzichten, oder die Menge an Elementen, 1% der Batterie besteht aus Kobalt, dass wir das weiter reduzieren. Die Entwicklung beobachten wir auch. Und dann letzter Punkt, wir müssen es erreichen, dass wir den Kobalt recyceln, wie alle anderen Stoffe aus der Batterie, also eine Art Kreislaufwirtschaft erzeugen, dass wir dann auch weniger Förderung von solchen Rohstoffen brauchen, sie selber nutzen. Denn das hat ja auch den weiteren Vorteil, im Moment müssen wir die Rohstoffe importieren und verarbeiten als rohstoffarmes Industrieland. Wenn wir die Rohstoffe, die sind jetzt ja da, also ne, unter mir ist ja jetzt 500 Kilo Batterie. Wäre doof, wenn wir die einfach auf den Müll schmeißen. Da kann man sagen, ja, lass uns mal so ein Second Life machen, dass wir diese Batterien alle zusammenschließen, ein Stromnetz anschließen zum Beispiel für Batterien, bis die dann entsprechend durch die Alterung an Kapazität verloren haben. Und dann geben wir sie in den Recyclingprozess. Da ist noch Forschung und Entwicklung notwendig, um das effizient zu machen, vor allen Dingen halt auch wirtschaftlich attraktiv zu machen. Und wenn wir das alles zusammen schaffen, denke ich, wird auch dieses polemische Argument, ja, Kinderarbeit in Elektroautos, werden wir los. Das werden dann nur absolut polemische Stammtischparolen bleiben in sehr kleinen Kreisen. Aber ich denke, in weiten Teilen der Bevölkerung ist man sich dessen bewusst. Also nein, wenn dem so wäre, hätte die Europäische Union, hätte die Bundesregierung schon viel stärker eingegriffen. Das ist kein zentrales Problem. Also zurück zur Ausgangsfrage. Über 50% der Rohstoffe in Batterien stammen aus Kinderarbeit. Nein, das ist nicht der Fall.